Ja, ich begrüße alle zum Samstagabend-Gottesdienst, unser Gottesdienst schon zum 4. Advent. Und das möchte ich mit dem Vers tun aus Philipper 4, Vers 4 und 5 bis 5b. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Der Herr ist nahe. Dem ist wohl so. Und zu diesem Vers lese ich jetzt ein Gebet von Silvia Bukowski und ich bitte euch dazu aufzustehen. Du treuer Gott, schon immer hast du dich zu den Verlassenen gehalten. Schon immer warst du an der Seite derer, die niemand tröstet. Schon immer bist du Zuflucht gewesen für die Menschen, die kein Zuhause haben, und für die Ruhelosen. Aus deiner Nähe, Gott, wächst Heil und Leben. Grund zur Freude für alle Menschen, die sich nach neuen Anfängen sehnen, für sich selbst und die Welt. Wecke diese Freude nun auch in uns. Amen. Jörg hat mir das Thema genannt, Freude. Und ich habe gejubelt. Ja, super, das ist doch mal ein Thema. Damit kann ich wunderbar was anfangen. Vor allen Dingen, da finde ich bestimmt auch ganz viel zu in der Vorweihnachtszeit. Ich habe so viele Bücher mit Kurzgeschichten und hatte sogar eins, da steht vorne dick Weihnachtsfreude drauf. Ja, und ich mich mit Elan daran gemacht und eine Geschichte nach der anderen gelesen und war dann ganz enttäuscht. Ich habe nämlich nicht eine Geschichte gefunden, in dem nur auch annähernd was von Freude drin stand. Die Geschichten waren alle schön, wirklich schön, aber mehr so besinnlich, nachdenklich. Ich habe aber die Freude gesucht. Ja, das hat mich nachdenklich gemacht. Warum ist das so? Klar, auch wir sollen uns besinnen und ja, aber Freude ist doch da an Weihnachten. Und die wollte ich haben. Die sind nicht schön und da leben wir gerade in einer Welt, wo vieles aus den Fugen läuft und was wirklich, ja, wo man nicht unbedingt immer so jubeln kann. Und bei manch einem Schicksalsschlag eben auch nicht, das ist mir klar. Aber es gibt doch auch noch so viel, was wunderschön ist und worüber wir uns freuen können und dürfen. Und in meiner auf meiner Arbeitsstelle erlebe ich das so oft, bei Kindern ist das so. Bei kleinen Kindern besonders. Die können sich noch so von Herzen freuen, auch über Kleinigkeiten. Und wenn das nur ist, dass auch mal ein Opa für sein Enkelkind Peppa Wutz malt oder den Schorschi, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, bei unserer Enkeltochter ist das im Moment, steht das hoch im Kurs. Und dann kann sie so von Herzen sich darüber freuen. Das ist wunderschön zu erleben. Aber es gibt ja auch die Freude, die von innen kommt und die wünsche ich uns von Herzen, gerade jetzt in der Adventszeit und wo wir auf Weihnachten zugehen. Denn Jesus kam als Freudenbringer. Die Freude, die wir bei einem glücklichen Kind sehen, ist nur ein Bruchteil der Freude, die im Herzen Gottes wohnt. Das hat schon Martin Luther gesagt. Dann kam per Post noch rechtzeitig ein Päckchen und ich habe tatsächlich noch eine Geschichte gefunden. Die möchte ich jetzt lesen. Als Jonna 3 Monate alt war, stand ich eines Tages mit ihr auf dem Arm in unserer kleinen Küche, als sie plötzlich leise kluckste, kicherte und dann laut loslachte, ohne einen erkennbaren Auslöser. Ich hatte keine lustigen Grimassen geschnitten. Sie schaute auch auf keinen bestimmten Gegenstand. Ich hielt mein Baby im Arm, das lachte, wie ich noch nie ein Baby hatte lachen sehen. Der ganze kleine Körper wackelte und der Brustkorb hüpfte. Sie lachte mit ihrer süßen Babystimme aus vollem Halse und strahlte mich aus ihrem zahnlosen Mündchen an. Das ist Freude, dachte ich, und Tränen der Rührung schossen mir in die Augen, während ich zurücklächelte. Sie lacht vor purer Freude. Ich habe dieses Lachen nie vergessen. Ihr erstes schallendes Lachen aus reinem Glück. Ein Lachen einfach, weil man am Leben ist. Und ich will es bewahren in ihrem Innersten und auch in meinem. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit denke ich oft an diesen Moment zurück. Der Winter ist trüb. Die Tage sind kurz, die Dunkelheit setzt uns zu und Lachen wäre uns gerade jetzt besonders zuträglich, denn Lachen ist heilsam. Ich bin dankbar, das durch meine Kinder erfahren zu dürfen. Und diversen Studien zufolge lachen Kinder pro Tag 15 Mal häufiger als Erwachsene. Warum sprechen wir an Weihnachten so oft von Freude und lachen dabei so selten? Fröhliche Weihnachten, schreiben wir, aber wo ist sie geblieben, diese Fröhlichkeit? So ernsthaft und tiefsinnig wir auch über diverse Aspekte der Weihnacht nachdenken und so schwierig die Zeiten auch sein mögen, dieses Fest ist doch die pure Freude. Und wir haben allen Grund zum Lachen. Papst Franziskus nannte die Freude in einer Predigt gar den wahren Atem der Christen. Freude ist das unfehlbare Zeichen der Gegenwart Gottes, sagte auch der französische Jesuit und Philosoph Pierre Teilhard de Chardin. Tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Wir können sie finden zwischen Erinnerung und Hoffnung. Erinnerung daran, dass wir von der Quelle des Lebens selbst in dieses Leben geliebt worden sind. Und Hoffnung darauf, dass diese Liebe auch auf krummen Linien gerade schreiben kann. Wir können Freude beim Blick in den Sternenhimmel und beim Blick ins regenbogenfarben schimmernde Spülwasser finden, auf der Autobahn und in der Oper, wenn uns klar wird, was für ein Wunder es ist, dass unser Herz schlägt, unsere 100 Milliarden Nervenzellen funktionieren und wir atmen ohne unser Dazutun, dass wir fühlen, riechen, hören, sehen und schmecken dürfen. Wir können Freude finden, wenn wir Gott finden. In uns, in anderen, im Licht, im Dunkel, im Lachen, in den Tränen, im kleinen Kind, im großen All. Freude. Mir ist Folgendes dazu eingefallen. F. Friede. Ohne inneren Frieden keine rechte Freude. R. Für Ruhe. Bewusst Ruhe suchen in einer unruhigen Zeit. E. Wie Engel. Siehe, ich verkündige euch große Freude. U. Für Umdenken, für einen Perspektivwechsel, bewusst Dinge sehen, die Freude machen, die schön sind. D. Danken und Gott von Herzen Danke sagen. E. Erlöser. Unser Erlöser lebt. Halleluja.
Heute am 4. Advent geht es um Freude. Freude benutzte Nero zum Beispiel, als er mit Brot und Spielen die Massen ruhig hielt und von ihrem Elend ablenkte. Freude und Jubel erwarten die diktatorischen Machthaber von ihren ausgebeuteten und versklavten Untertanen. Freude versuchen die Comedians im Fernsehen oder auf den Bühnen zu erzeugen, indem man sich über die Probleme unserer Zeit lustig macht. Dann tut es nicht mehr ganz so weh. Freude habe ich gerne, wenn es mir gut geht. Aber sie geht so leicht verloren und ist so selten wirklich da. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz seltsamer Text, um den es heute geht, aus Philipper 4, die Verse 4 bis 7, eigentlich ein Widerspruch zu allen unseren Erfahrungen. Und trotzdem, wenn man genau hinsieht, der Schlüssel dafür, wie man auch heute noch in Freude leben kann. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Soweit der Text für diesen Gottesdienst. Er fängt an, und das ist letztlich auch das Thema dieses ganzen Abschnittes, freut euch. Freut euch ist ein paradoxer Befehl. Wie gesagt, ich kann das erzwingen, dass die Leute so tun, als ob, aber dass Menschen sich freuen, kann ich von niemandem verlangen. Ich kann machen, was ich will, ich kann es von niemandem verlangen. Und trotzdem macht Paulus das. Trotzdem schreibt er darüber. Und da wir ja in den Bibelstunden uns auch über den Philipperbrief unterhalten und gerade in den ersten Kapiteln doch schon manches erlebt und mitbekommen haben zu dieser Freude, auch zu den Hintergründen, zu dem, was alles dahinter steckt, weiß man einfach, das, wovon Paulus hier schreibt, ist nicht dasselbe, worüber wir nachdenken, wenn wir an Freude denken. Wenn wir an Freude denken, ist das eine Sache, ich freue mich, weil es mir gerade gut geht. Ich freue mich, weil ich in einer Umgebung bin, die mir gerade gefällt, wenn ich am Meer liege unter den Palmen, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kann und die Wellen rauschen. Das ist ein Grund zur Freude. Kaum ist man zu Hause oder denkt auch nur daran, dass man ja irgendwann wieder nach Hause muss, ist die Freude futsch. Freude sieht man bei Kindern, wenn sie etwas geschenkt bekommen und gerade das gekriegt haben, was sie sich gewünscht haben. Und trotzdem ist das ruckzuck wieder vergessen. Freude im Normalfall, wenn wir uns umsehen, hat etwas damit zu tun, dass wir Erfahrungen machen, die etwas in unserem Inneren auslösen. Erfahrungen, die uns dazu bewegen, irgendwie eine Reaktion zu zeigen. Und diese Reaktion ist dann etwas Positives. Befehlen kann ich diese Freude überhaupt nicht. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn der Paulus schreibt, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Nur, wo kommt die her? Das kann man doch so sehen, wie es ist zwar Freude da in meinem Inneren. In einem der Kleingruppenhefte von Willowkrieg habe ich mal eine Geschichte gelesen, aber ich nehme nur einen kleinen Auszug daraus, dass jemand in der Gemeinde einen Ältesten aus dieser Gemeinde fragt, du Frank, sag mal, bist du eigentlich glücklich? Und er sagt, natürlich bin ich glücklich. Und dann kriegt er zur Antwort, vielleicht solltest du das auch mal deinen Gesichtszügen erzählen. Wo man also merkt, okay, das, was da rauskommt aus diesem Menschen, hat nichts mit Glück, nichts mit Freude zu tun. Dabei haben wir als Christen allen Grund zur Freude. Und das ist ja das, was Paulus deutlich macht. Wir haben einen Gott, der die Tür zu den Menschen geöffnet hat, um zu uns zu kommen. Gott, Jesus, wurde Mensch, damit er uns begegnen kann. Damit er zu uns reden kann, damit wir ihn verstehen können, damit wir mitkriegen, was er von uns erwartet, was er mit uns vorhat. Und wenn Paulus dann noch einmal schreibt, alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid, der Herr kommt bald. Auch als Begründung für die Freude. Dann hat das etwas damit zu tun, dass wir nicht nur wissen, dass Jesus irgendwann einmal wiederkommt, sondern der Herr ist nahe. Er ist da. Er ist in unserer Nähe. Nicht nur er kommt bald, das auch, sondern er ist bei uns. Immer. Zu den Zeiten, wo es uns gut geht, zu den Zeiten, wo es uns schlecht geht, in der Regel noch viel, viel mehr. Und auch wenn wir das nicht immer direkt spüren, es ist so. Einer meiner guten Bekannten aus Brasilien, einer meiner Kollegen, hat vor kurzem eine Andacht geschrieben und die hat er veröffentlicht und ich habe mir das angehört, so ein paar Gedanken davon. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das sind keine Worte, die typisch sind für einen Brasilianer, weißt du das? Und dann hat er das als Zeichen gegeben. Er hat geschrieben, Gott ist auch dann da, wenn wir als Menschen uns in eine falsche Richtung begeben. Und ich wusste, die Brasilianer denken an der Stelle anders. Gott ist nur dann da, wenn ich genau das mache, was er von mir will. Erinnert ihr euch an die Schafe, von denen Jesus erzählt? 99 im Pferch und eins ist weggelaufen. Und wo ist Jesus? Bei den 99, die da sind, ist doch klar, oder? Nein, sondern bei dem Weggelaufenen. Jesus ist da, wo seine Kinder sind, selbst wenn sie auf Abwegen sind. Nicht um sie da zu lassen, sondern um sie zurückzuholen, um ihnen den Weg wieder zu zeigen. Und das sind eine ganze Menge Aussagen, die für uns wichtig sind, dass wir sie nicht vergessen. Jesus schenkt Freude. Nicht, weil es uns gut geht. Nicht, weil wir es warm haben, was ja im Moment auch schon was Besonderes ist. Nicht, weil nach außen unsere Gesundheit so langsam wieder auf die Beine kommt, sondern weil er da ist. Weil er unser Leben neu gemacht hat. Weil er uns Leben geschenkt hat in ihm, weil er uns die Möglichkeit gibt, mit ihm zu leben und mit dieser Zusage, er ist bei uns an jedem Tag bis zum Ende der Welt. Das ist Jesu Zusage. Und deswegen ist es so, dass fehlende Freude letztlich ungehorsam ist. Ich hoffe, ich tue euch jetzt nicht weh, wenn ich sowas sage. Und wenn doch, schadet es auch nichts. Denn der Punkt ist ganz einfach der, ich muss jetzt gerade überlegen, ich hatte es mir aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wer es doch ist, John Ortberg gewesen, genau. John Ortberg hat geschrieben, die Freudlosigkeit ist die am häufigsten verbreitete Sünde unter frommen Menschen. Die Freudlosigkeit ist die am häufigsten und eine ernstzunehmende Sünde, eine zu der vor allen Dingen religiöse Menschen neigen und die vielleicht von der Gemeinde am ehesten toleriert wird. Keine Freude zu haben, ist für uns gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe es am Dienstagabend schon nochmal gesagt, aber das war für mich so bezeichnend. In der Baptistengemeinde, in der ich öfters gewesen bin, in Ilhéus in Brasilien, war das Motto im letzten Jahr, ich glaube, es muss im letzten Jahr gewesen sein, mit Freude die Welt erreichen, evangelisieren. Mit Freude die Welt evangelisieren. Habe ich gelesen, habe ich gleich gedacht, so wie ich ja dummerweise immer noch bin, die spinnen. Mit Freude erreichst du doch keine Menschen. Aber wenn ich mal nachdenke, ohne Freude, ganz sicher nicht. Ohne Freude kann ich niemandem irgendetwas weitergeben. Denn wenn das, was ich mit Jesus habe, sich nicht auswirkt in meinem Leben, mir keinen neuen Antrieb gibt, mich nicht beeinflusst, mich nicht begeistert, werde ich nicht in der Lage sein, andere Menschen mit diesem Evangelium, mit Jesus zu erreichen. Und deswegen ist fehlende Freude nicht nur ungehorsam, sondern sogar Sünde. Denn es ist einfach so, wenn wir als Menschen mit einer ständig traurigen, sauertöpfischen Miene durch die Gegend laufen, schrecken wir jeden ab, der uns begegnet. Und die Leute sagen sich, so wie der will ich auf keinen Fall werden. Schlecht geht's mir schon ganz alleine. Aber da brauche ich das nicht auch noch. Und deswegen ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, aber das trennt nicht nur von Menschen, sondern keine Freude zu haben, trübt das Verhältnis zu Gott. Weil wir damit deutlich machen, das, was er uns geschenkt hat, lassen wir in unserem Leben gar nicht zu. Wir lassen das gar nicht wirken, nicht so wirken, wie er das gerne möchte. Wenn ich mich darüber ärgere, dass ich mit Leuten zu tun habe, wo es wirklich, wo ich machen kann, was ich will, die kapieren es einfach nicht. Passiert schon mal. Menschen, die überhaupt nicht einsichtig sind. Oder wenn ich mit Menschen zu tun oder mit Situationen zu tun habe, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf noch steht und es nicht mehr hinkriege, dann bin ich platt. Und das sieht man mir auch an. Das ist aber nicht gemeint damit. Natürlich gibt es Situationen, wo man uns die Freude nicht aus jedem Knopfloch ansieht. Ganz klar. Das ist völlig normal. Aber wenn ich dann wieder an den Punkt zurückkomme, dass ich mich damit beschäftige, mir das bewusst mache, was ich in Jesus habe, dann ändert sich das wieder. Dann kommt auch diese Freude zurück. Wenn ich mir bewusst mache, wer Gott ist, wer Gott für mich ist, was er in meinem Leben schon getan hat, was er mir versprochen hat, was er noch zusätzlich tun möchte, dann ist das eine völlig andere Situation. Und deswegen ist es kein Wunder, dass es selbst in schlimmen Zeiten Lieder gegeben hat, wie zum Beispiel das von dem Cyriakus Schneegers, in dir ist Freude in allem Leide, o du treuer Jesus Christ. Das sind Leute, die verstanden haben, dass selbst wenn von außen alles auf mich einschlägt und ich nicht mehr weiß, wie ich da durchkommen soll, es in dem Moment, wo ich meine Gedanken, meine Antennen wieder auf Jesus ausrichte, auch die Freude wieder da. Selbst in ganz trüben, traurigen Situationen. Und dass dieser Cyriakus Schneegers, der Name ist einfach zu schön, dass der dieses Lied auf ein Tanzlied seiner damaligen Zeit von Gastoldi geschrieben hat, trägt etwas dazu bei. Es ist nicht mehr unbedingt unsere Freudenmusik, wie er das damals geschrieben hat, aber für die damalige Zeit war das etwas Begeisterndes, etwas, wo die Massen so richtig mitfeiern konnten. Ende des 16. Jahrhunderts. Aber es gibt andere Lieder. Paul Gerhardt hat einige Lieder über die Freude geschrieben in ganz, ganz schwierigen Zeiten. Wenn ich mir die Geschichten ansehe oder lese von chinesischen Christen, die in Gefängnisse geworfen wurden, so in der Zeit während Mao und nach Mao, als diese Kulturrevolution lief und man alleine deswegen schon ins Gefängnis geworfen werden konnte, weil man sich dazu bekannt hat, Christ zu sein, und die dann von diesem Geschenk der Freude reden, dass sie im Gefängnis, alleine, in dem Dreck, in dem Unmöglichen, in dem Nichtwissen, wann und wie sie da jemals wieder rauskommen sollen, plötzlich von dieser Freude angesteckt werden, muss man einfach sagen, es gibt keinen anderen Grund dafür. Und wenn ich mir gerade auch die Situation ansehe, die auch der Paulus erlebt hat im Gefängnis, auch da taucht Freude auf, obwohl es nach außen nichts mehr dafür gibt. Es gibt keine Gründe mehr dafür. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Freude ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber was ist Freude eigentlich? Was ist das? Freude, die vom Herrn kommt. Jeder von uns ist gerne fröhlich und wer nicht eine schwerwiegende geistige Erkrankung hat, der ist einfach gerne fröhlich. Freude ist normalerweise eine Auswirkung auf das, was wir erleben. Ich habe es eben schon mal gesagt. Und wenn man nicht gerade am Down-Syndrom lebt oder in einer Kultur lebt, die Freude verlangt, dann erleben wir sie häufig nicht. Obwohl wir uns gerne freuen, erleben wir sie häufig nicht. Womit hängt das zusammen? Kann es sein, dass wir durch unser Denken, durch unsere Art einen Widerstand, eine Mauer aufbauen gegen die Freude? Ein schöner Urlaub entwickelt Freude, ein unerwartetes Geschenk entwickelt Freude. Viele positive Überraschungen, wo man für einen Menschen da ist, manchmal nur einen freundlichen Blick, entwickelt Freude. Und es ist schön, wenn man darauf positiv reagieren kann. Aber wenn ich von dieser Freude, die vom Herrn kommt, rede und das eben nicht nur als etwas verstehe, was sich in meinem Inneren so abspielt, dass man das bloß nicht nach außen sehen darf, dann gibt es nichts, was es mehr verdient, als sich darüber zu freuen, als dass ich weiß, ich bin auf dieser Erde niemals alleine. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich sein Kind geworden bin. Gott selbst hat mich gerufen, er hat meine Schuld vergeben. Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er ist bei mir heute und er will mich zum Ziel bringen. Er bewirkt Veränderungen in meinem Leben, das Wollen und auch das Umsetzen. Und wenn ich mir das wirklich bewusst mache, dann ist es klar, Freude hat immer einen Grund. Auch gerade für uns, gerade dann, wenn wir gar nicht mal damit rechnen. Dazu kommt noch etwas anderes. Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Im Galater 5 haben wir ja diese Aussagen, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, und damit das grammatisch auch stimmt, muss man an der Stelle einen Doppelpunkt setzen, die sichtbar wird oder die eben besteht aus Freude, Friede, Geduld und so weiter. Wenn wir uns diese Liste angucken, da steht am Ende Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit. Wenn wir in unserer Gesellschaft fragen würden, was davon wird am meisten angesprochen, ist es nicht die Freude, sondern eher die Enthaltsamkeit, die ganz am Schluss steht, oder die Selbstbeherrschung. Und im Griechischen ist es nun mal so, dass die Reihenfolge etwas bedeutet. Das Wichtigste steht nicht hinten, sondern vorne. Und die anderen Sachen kommen danach. Freude, Frieden, Geduld und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Freude steht am Anfang. Viele, die zu Jesus finden, die ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben, erleben diese Freude am Anfang sehr deutlich. Nicht alle, aber viele. Und häufig geht das so, dass es im Laufe der Zeit wieder nach und nach schwächer wird. Oft aber auch nur deswegen, weil ich gar nicht damit rechne, dass diese Freude da ist. Wenn ich mir diesen Abschnitt in Philipper 2 ansehe, also zwei Kapitel weiter vorne als unser Abschnitt, wo Paulus dann der Gemeinde schreibt, dass er sich darüber freut, wie erfreulich die Situation in der Gemeinde in Philippi ist. Er freut sich an der Freude von den Leuten und er sagt ihnen, und jetzt freut ihr euch auch an meiner Freude. Dann ist das ein Gedanke, der ist eigentlich ganz einfach. Paulus freut sich darüber, dass seine Arbeit nicht umsonst war. Die Menschen haben Glauben gefunden, sie kommen weiter, sie leben ihren Glauben, obwohl es eine schwierige Situation ist, obwohl sie mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Und Paulus freut sich darüber. Und er sagt, und jetzt guckt mich an, ich freue mich darüber, dass ihr euch freut, also freut euch noch mehr darüber, dass ich mich darüber freue, dass ihr euch freut und so weiter und so weiter. Merkt ihr, wie so eine Spirale. Und wisst ihr, was dabei deutlich wird? Freude ist etwas, was selten alleine passiert. Freude ist da, wo ich sehe, im Miteinander, wie wir gemeinsam weiterkommen. Da baut sich Freude immer weiter auf. Und diese Frucht des Geistes insgesamt mit allen Facetten, die da drin stecken, will ja in unserem Leben wachsen. Jesus hat sie durch seinen Geist in unser Leben hineingelegt. Er hat sie uns gegeben. Nicht er will sie uns geben, wenn wir genug beten oder wenn wir genug in der Bibel lesen oder wenn wir oft genug in den Gottesdienst gehen, sondern er hat sie uns gegeben. Sie ist da. Und wenn sie nicht zum Ausdruck kommt, hat es nichts mit Gott zu tun. So sondern dann hat es höchstens damit zu tun, dass wir uns schwer tun, das wirklich zu glauben. Und das ist das, wie dieser Abschnitt ja dann weitergeht. Da geht es nämlich im nächsten Abschnitt darum, wie man diese Freude erleben kann. Und der erste Punkt dabei ist der Umgang miteinander. In Zeiten, wo alles anders läuft, als man sich das vorstellt, denkt man oft auch an das, was war und was nicht mehr ist. Ich nenne nur mal ein ganz banales Beispiel. Als wir letztes Jahr für ungefähr 60 Cent das Öl gekauft haben, manches sogar noch günstiger, haben wir uns ein bisschen darüber gefreut, das war okay. Aber wer dann in diesem Jahr getankt hat und ein Vielfaches davon bezahlen musste, der hat sich daran erinnert, es gab doch mal eine Zeit, und das ist noch gar nicht so lange her, da war es doch viel, viel billiger. Aber damals waren wir nicht dankbar dafür, sondern wir haben es einfach genommen. Es ist so, es ist gut so, okay. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir auch im Umgang miteinander das deutlich machen und dass wir das einüben. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Hier steht noch nicht mal zu allen Menschen seid, sondern zueinander seid. Alle sollen das sehen, wie ihr miteinander umgeht. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Das ist nicht nur in einer Ehe so, dass die Ehe das widerspiegelt, was Gott in uns hineingelegt hat, auch der Umgang in der Gemeinde spiegelt das wider. Da, wo wir als Menschen positiv miteinander umgehen, einander aufbauen und nicht kritisieren, miteinander gemeinsam einen Weg gehen und nicht jeder sein eigenes Ding macht, erleben wir, wie uns dieses Miteinander selber immer weiter aufbaut. Immer weiter bringt auf unserem Weg. Und das ist es, was zählt. Wir brauchen einander. Dieser Umgang miteinander ist wichtig für uns. Dann, der Herr ist nahe. Das hat ja zwei Bedeutungen. Einmal geht es um diese unmittelbare Nähe. Gott ist da heute jederzeit. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Er ist bei mir, wenn ich alleine bin, und genauso, wenn ich mit anderen zusammentreffe. Er ist immer mit dabei. Es bedeutet aber auch, dass er wiederkommen wird. Und wir reden gerne von dieser langen Bank als dem beliebtesten Möbelstück des Teufels. Wir schieben das, was uns eigentlich schon längst klar geworden ist, immer wieder hinaus. Und deswegen, wenn die Jünger damals gewusst hätten, dass Jesus erst 2000 Jahre später wiederkommen würde, es hätte wahrscheinlich keiner geschafft, bei der Stange zu bleiben. Und deswegen hat Jesus gesagt, ich komme bald. Wann dieses bald ist, hat er nicht gesagt. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Er kann wirklich bald kommen. Wer anfängt zu denken, es ist jetzt so lange gelaufen, dann wird es auch noch ganz lange dauern, bis er wiederkommt, wenn überhaupt. Mittlerweile zweifelt man das ja auch schon immer mehr an. Aber das Entscheidende ist hier, wenn ich mir das bewusst mache, dass wir in einer Zeit leben, in der Jesus durchaus bald wiederkommen kann. Weil wir sehen, dass so vieles sich verändert. Gut, das hat es auch öfters in der Vergangenheit gegeben, aber es kann durchaus sein, dass das, was wir jetzt erleben, wirklich diese sogenannten Geburtswehen sind. Auf jeden Fall ist unser Herr uns nah. Und wenn ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, ist das, was ich tue, das, was wirklich wichtig ist. Und nicht mehr das, womit ich mich ablenke, damit die Zeit nicht so lang wird. Wenn ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit, lebe ich anders, als wenn ich glaube, es geht noch unendlich so weiter. Mir geht das wenigstens so. Vielleicht seid ihr so diszipliniert, dass euch das nichts ausmacht, aber ich kenne das sehr wohl. Der nächste Bereich ist ebenfalls ein Bereich, der zur Freude dazugehört, nämlich die göttliche Gelassenheit. Das klingt für uns alle wohltuend und trotzdem tun wir uns schwer damit. Macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Paradox, oder? Es sind Sorgen da. Es gibt viele Gründe, weshalb wir uns Sorgen machen können. Und trotzdem hätten wir das gerne, wenn wir uns keine Sorgen machen müssten, weil wir merken, je mehr Sorgen wir uns machen, umso schlechter fühlen wir uns, umso weniger Freude ist da und umso weniger kriegen wir geregelt. Je mehr uns unsere Sorgen beschäftigen, umso weniger kriegen wir geschafft. Und deswegen, wenn Paulus das hier so schreibt und das an die Gemeinde weitergibt, macht euch keine Sorgen. Da muss man sagen, gut, ich würde das ja gerne so machen, aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Wie soll das gehen? Wie soll ich mit diesen Sorgen klarkommen? Wie soll ich sie abschalten? Paulus schreibt, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitte vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Wir haben jemand, der unser Leben in seiner Hand hält. Der nicht nur einen Anfangspunkt für unser Leben geschenkt hat und einen Endpunkt irgendwo festgelegt hat, sondern der in jeder Sekunde dazwischen bei uns ist. Der da ist. Und deswegen, wenn etwas so ist, dass wir uns freuen, können wir Gott danken. Wenn etwas nicht so ist, dass wir damit klarkommen, ihn bitten. Aber es ist wichtig, dass wir es wirklich dann auch loslassen. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr schwer fällt. Das muss ich gestehen, da habe ich echt noch große Mühe mit. Aber ich versuche das zu lernen und versuche immer auch wieder im Gespräch zu sein mit Gott, dass er wirklich meine Augen auch in die richtige Richtung bringt. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir immer wieder auf ihn sehen und kapieren, er hat mein Leben in der Hand, er ist immer nah. Ist nicht weit weg. Und deswegen kann ich auch das, was passiert, in seine Hand legen. Und das Ganze wird dann abgeschlossen noch mit einer letzten Aussage. Der Friede Gottes bewahrt. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Christus. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und euer Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist das, was Gott uns schenkt. Dann, wenn ich mich freue, weil Gott mich liebt, dass aus meinem Umgang innerhalb und außerhalb der Gemeinde einfach immer wieder genährt wird und ich mich darauf freue, dass Jesus bald wiederkommt und solange mein Leben schon mit ihm teile, indem ich ihm meine Bitten, meinen Dank bringe, anstatt mich immer nur um mich selber zu drehen. Wenn ich das so tue, merke ich, wie das Leben leichter wird. Und in dem Moment, wo ich merke, dass das Leben leichter wird, taucht die Freude wieder mehr auf. Weil ich mich ja nicht selber verrückt mache, sie nicht immer unterdrücke mit meinen Sorgen, mit meinen Lasten. Und der Kreislauf zur Freude beginnt wieder von vorne. Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ihr kennt alle diese Situation, dass wenn man verliebt ist, die Welt ganz anders aussieht. Wenn ich verliebt bin in Gott, in Jesus, in das, was er tut und mich darauf freue, möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen, unabhängig jetzt auch von den anderen, dann ändert das meinen Blick auch für die Menschen. Und manch einer tut anderen Menschen Gutes, einfach weil er verliebt ist, obwohl der andere Mensch damit überhaupt nichts zu tun hat. Das ist einfach so. Liebe ist etwas, was ansteckt. Uns zum Positiven bewegt. Und das ist deswegen so wichtig für uns. Wer sich in Jesus verliebt, nicht nur in sein Äußeres, sondern in das, was er für uns getan hat und immer wieder tut, der erlebt das. Dieses Verliebtsein muss aber in Liebe übergehen. damit die Freude wächst und unser Leben leichter und angenehmer und fruchtbarer macht. Das ist das, womit er uns beschenken möchte. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns erinnerst durch dein Wort an etwas, was wir eigentlich alle wissen, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Wir wollen alle gerne fröhlich sein. Wir wollen diese Freude in unserem Herzen haben und trotzdem erleben wir so viele Zeiten, wo es anders aussieht. Und ich bitte dich jetzt ganz bewusst, vergib uns das. Vergib uns das, dass wir deine Freude, die du in unser Leben hineingepflanzt hast, so oft unterdrücken und unterdrücken lassen von all den Sorgen, die wir uns selber machen, anstatt sie dir weiterzugeben, anstatt dir zu vertrauen. Herr, wir erleben alle Situationen, wo wir nicht weiter wissen und nicht wissen, wie das werden soll. Und trotzdem bist du da. Und das möchte ich dich bitten, dass uns das immer wieder bewusst wird. Dass wir das glauben können, dass wir damit rechnen können, dass wir dir vertrauen und unseren Weg so mit dir gehen, damit du uns neu anstecken kannst mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit dieser Hoffnung, die einfach weitergeht als all das, was wir uns vorstellen können. Danke dafür, dass du da bist, immer, zu jeder Zeit und dass wir diesen Weg gemeinsam mit dir ganz fröhlich auch gehen können. Und wir loben und preisen dich dafür. Du bist unser Gott und du hast alles für uns getan. Und wie solltest du, der du alles für uns getan hast, uns ausgerechnet an dieser Stelle belügen? Das kann nicht sein und deswegen vertraue ich dir auch da, dass du auch unsere Freude wieder neu herstellst und aufbaust und unser Leben führst und leitest, so wie du das versprochen hast. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen.